Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Journalistik und Kommunikationswissenschaft. In dieser Folge geht es um Journalismus innerhalb der aufstrebenden Plattform TikTok. Und da ist die Frage, wie erreicht man junge Zielgruppen mit politischen Inhalten? Das erklärt uns Amelie Marie Weber. Die 26-jährige Journalistin aus Berlin hat den Bundestagswahlkampf auf TikTok mit der Interviewreihe Du hast die Wahl begleitet. Ihre gesammelten Erfahrungen hat sie in der Ringvorlesung Kommunikation als Beruf von Professor Volker Lilienthal vorgestellt. Dabei hat sie mit den Studierenden über ihren persönlichen Werdegang und die Herausforderungen von Journalismus auf der Plattform TikTok gesprochen. Weitere Informationen findet ihr in den Shownotes. Und hiermit übergebe ich das Wort an Amelie Marie Weber.
Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, bei euch zu sein. Ist mir eine Ehre, dass ich an der Uni Hamburg zu Gast sein darf. Es geht heute um TikTok und Journalismus, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es einfach auch immer super spannend ist, was so Kolleginnen und Kollegen irgendwie in der Branche so für einen Weg hinter sich haben. Deswegen sage ich dazu gerne auch noch was, wobei Franzi da ja jetzt schon einiges auch übernommen hat. Das bin ich, komme wie gesagt aus der Pfalz, lebe seit so ungefähr 3 Jahren in Berlin. Ich liebe gutes Essen, ich mache gerne Sport, gehe gerne laufen, allerdings eher, wenn das Wetter ein bisschen besser ist als heute. Und ich verbringe sehr viel Zeit, wie vielleicht viele von euch, am Smartphone. Und zwar sowohl privat als auch beruflich, weil ich eben Online-Redakteurin und Head of Social Media bin. Aber dazu gleich mehr. Also ich würde euch jetzt kurz meinen Lebenslauf vorstellen, wobei das Franzi jetzt eigentlich übernommen hat. Ich gehe aber nochmal auf 3 Stationen ein bisschen näher ein, und zwar auf Uni, Volo und Job, weil ich einfach denke, das ist für euch wahrscheinlich am interessantesten. Und dann sage ich was zum TikTok-Kanal Du hast die Wahl, den ich eben für die Funke Zentralredaktion gegründet habe, moderiere und leite. Und das ist halt so mein Baby, mit dem ich mich rund um die Uhr beschäftige. Und dazu sage ich euch einmal ein bisschen was. Und dann hoffe ich auf ganz viele Fragen von euch. Also das ist der Lebenslauf, den Franzi quasi gerade vorgetragen hat, deswegen erspare ich euch das jetzt und gehe direkt auf die Uni ein. Also ich habe an der Uni Mannheim meinen Bachelor in Medien- und Kommunikationswissenschaften gemacht. Mein Beifach war Soziologie und meine Bachelorarbeit habe ich im Jahr 2018 geschrieben, und die hat sich mit der Frage beschäftigt, wie Jugendliche sich auf ihrem Smartphone informieren, also welche Apps sie installiert haben oder ob sie es bei Social Media machen und so weiter. Und das abhängig vom Bildungsgrad, also quasi runtergebrochen, informieren sich Gymnasiasten und Gymnasiastinnen auf dem Handy anders als Realschülerinnen und Realschüler sozusagen. Und ich muss sagen, wenn ich so an die Uni-Zeit zurückdenke, ich habe da gern studiert, war alles okay, aber mir hat in dem Studiengang schon sehr die Praxis gefehlt. Also so ein Seminar, wie ihr es jetzt habt, auch so Kommunikation als Beruf schon alleine, das hätte mich gefesselt, da hätte ich mich mega drüber gefreut. Sowas hat mir so ein bisschen gefehlt, es war wirklich sehr forschungslastig, sehr theoretisch. Und ich wusste ja von Anfang an, ich will Journalistin werden. Und von daher hätte ich mir da mehr Praxis gewünscht. Und diese Praxis habe ich mir dann eben einfach durch freie Mitarbeiten nebenher reingeholt. Also ich war bei Das Ding beim SWR, habe da beim Radio gearbeitet und habe für die Rheinpfalz eben geschrieben. Und dadurch habe ich mir eben meine Praxis und meine Berufserfahrung, auf die ich so viel Lust hatte, einfach reingeholt. Und die Uni, wie gesagt, das war schon alles in Ordnung, aber ich würde schon sagen, dass mir diese freie Mitarbeit und so mindestens genauso viel gebracht hat. Und ihr könnt es ja meinem Lebenslauf entnehmen, ich habe keinen Master gemacht, sondern mich nach dem Bachelor fürs Volontariat entschieden und habe mich da an ganz vielen Journalistenschulen beworben, verschiedene Aufnahmetests durchlaufen. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr die auch gerne gleich nochmal stellen. Dazu schreibe ich auch ein bisschen was auf meinem Blog. Und auf jeden Fall hatte ich dann am Ende sogar den Luxus, mich zwischen mehreren Ausbildungsplätzen zu entscheiden und habe mich dann für ein Volontariat bei Focus Magazin und somit bei Burda entschieden. Bei Burda ist das Volo immer so gestaltet, egal ob man bei InStyle, L oder eben Focus sein Volontariat macht. Es gibt ja wahnsinnig viele Zeitschriften in diesem Burda-Universum. Fast jeder hat jedes Jahr mindestens einen Volo oder eine Volontärin. Und alle fangen eben gemeinsam an der Burda Journalistenschule an, haben dort erstmal 4 Monate Theorie. Ich glaube, ehrlich gesagt, es wurde in letzter Zeit ein bisschen überarbeitet, aber ungefähr so ist es nach wie vor. Man hat dann erstmal 4 Monate wirklich Schule in Offenburg an der Burda Journalistenschule und dann kommt man eben in die Redaktion. Und bei mir war das eben Focus Magazin. Ich war da im Ressort Politik und Wirtschaft und das Focus Magazin sitzt hier in Berlin am Potsdamer Platz. Ja, und dann hat man noch Gaststationen während des Volos. Und bei mir war das zum einen die Auslandskorrespondenz in New York. Beste Zeit meines Lebens. Es war wirklich genauso cool, wie es klingt. Und ich hatte noch eine Gaststation in der Funke Zentralredaktion. Und zwar aus dem Grund, dass ich ja beim Focus Magazin war. Das Magazin erscheint einmal die Woche samstags. Und ihr kennt ja Focus Online wahrscheinlich. Die haben aber mit dem Magazin nichts zu tun. Das wissen die wenigsten, aber das Focus Online sitzt in München, ist eine völlig andere Redaktion und damit hat Focus Magazin halt nichts zu tun. Deswegen habe ich während des Volos im Prinzip weder Online-Erfahrung noch so Tagesgeschehen, sondern eben nur Magazin kennengelernt. Und weil es schon was Spezielles ist, was vielleicht auch nicht so viel Zukunft hat, war es eben wichtig, mir auch persönlich wichtig, aber zum Glück auch Burda, dass ich eben in der Funke Zentralredaktion so ein bisschen Tagesgeschehen und online eben kennenlerne. Und mein jetziger Chefredakteur Jörg Quos war vorher Chefredakteur bei Focus Magazin, also schon länger her, aber die Kontakte bestanden da halt und so hat sich das ergeben, dass der gesagt hat, ja, ich nehme die Volos auf. Und für ihn hat es sich gelohnt, weil er dadurch eine neue Mitarbeiterin generiert hat. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich mich da einfach total wohlfühle und von deren Seite aus hat es einfach auch ganz gut gepasst, sodass mir dann eben eine Festanstellung angeboten wurde. Es war dann auch schon zu Beginn von Corona. Und da war ich natürlich mega dankbar, dass ich mich nicht auf diese schwierige Jobsuche begeben musste. Denn es ist tatsächlich so, normalerweise werden in so einem Burda-Jahrgang, ich lege nicht meine Hand ins Feuer für die Zahlen, aber so ungefähr 90% übernommen. Und in meinem Jahrgang waren es 50%, einfach weil wegen Corona auch Stellen gestrichen wurden. Und dass ich dann eben, also übernommen, ne? Und dass ich dann eben eine Festanstellung angeboten bekommen habe, hat mich mega gefreut. Und dann auch noch in der Redaktion, in der ich mich halt so wahnsinnig wohlgefühlt habe und auch nach wie vor wohlfühle. Denn ich bin jetzt also Online-Redakteurin seit letztem Jahr im Sommer und in diesem Jahr dann direkt zu Head of Social Media befördert worden. Wobei ich mich vorher auch schon um die Social Media Kanäle gekümmert habe. Es war dann nur so, dass das, was ich mache, dann auch einen Titel bekommen hat. Das Ganze in der Zentralredaktion der Funke Mediengruppe. Damit können manche nicht so viel anfangen. Zu Funke gehören ja auch total viele Zeitschriften und eben auch 13 Tageszeitungen. Darunter das Hamburger Abendblatt, die Berliner Morgenpost, die Westdeutsche Allgemeine und eben noch 10 weitere. Und die Zentralredaktion hier in Berlin beliefert all diese Redaktionen mit überregionalen Inhalten. Also alles, was in Hamburg passiert, macht die Hamburger Abendblatt-Redaktion in Hamburg. Aber alles, was so auf Bundesebene und auch darüber hinaus so weltweit passiert, kommt eben aus der Zentralredaktion. Und mit unseren Inhalten erreichen wir 4 Millionen Printleser jeden Tag und 28 Millionen Online-Userinnen und User pro Monat. Ich bin da eben vor allen Dingen online tätig am Newsdesk. Das ist von 5.30 Uhr bis 23 Uhr besetzt. Normalerweise, wenn gerade kein Corona-Gipfel ist, also heute stellen wir uns auf einen längeren Arbeitstag ein. Sobald die Leute aufstehen oder bevor sie schlafen gehen, wollen sie Nachrichten auf ihren Handys haben oder einfach online und dafür sorgen wir. Die Zentralredaktion hat schon auch einen Fokus, gerade auf Innenpolitik natürlich, ist hier in Berlin bestens vernetzt. Ihr hört das vielleicht oder jetzt, wenn ihr in Zukunft darauf achtet, wird es euch auf jeden Fall auffallen, dass ganz oft im Radio, auch in der Tagesschau und so weiter, jemand zitiert wird mit, sagte er oder sie, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Und das sind dann eigentlich immer wir. Also in meiner Redaktion kommen eben ganz viele Zitate. Wir haben die größten Politikerinnen und Politiker so auf Innenpolitik-Ebene schon normalerweise so auf dem Zettel. Und natürlich als Online-Redakteurin habe ich jetzt hier auch noch SEO aufgeschrieben, ein Thema, mit dem ich mich dann natürlich erst so richtig befassen musste. Also wir arbeiten sehr, sehr suchmaschinenoptimiert, um eben möglichst viele Leute online auch zu kriegen. Und es gehört heute einfach auch zum Beruf dazu. Und neben diesen Aufgaben leite ich eben die Social-Media-Kanäle, auch Instagram, YouTube, Facebook. Aber unser Fokus liegt auf TikTok. Und es hat auch einen Grund. Und zwar ist es so, dass alle unsere Tageszeitungen, die wir ja beliefern, eigene Instagram-Kanäle haben. Also zum Beispiel Hamburger Abendblatt hat einen Instagram-Kanal. Und die benutzen da auch Inhalte, die wir liefern für ihren Insta-Account, was ja völlig okay ist. Deswegen liegt bei uns kein Fokus auf Insta, weil wir sind da ja eher Zulieferer. Wir brauchen keinen eigenen Insta-Auftritt. Den TikTok-Kanal hingegen mache ich für die gesamte Funke Mediengruppe. Und deswegen haben wir da eben einen klaren Fokus drauf. Alles andere bespiele ich auch so ein bisschen, weil ich es einfach, ich finde, es gehört so zum professionellen Auftritt heute dazu, dass man sieht, da tut sich was und auch, weil ich es gerne ausprobiere und mache. Aber wie gesagt, TikTok-Kanal Fokus und über den erzähle ich euch jetzt was. Der Kanal heißt Du hast die Wahl, hat einen Fokus auf Innenpolitik bzw. zuletzt auf die Bundestagswahl. Das sagt ja auch schon der Name. Ich habe da vor allen Dingen Erklärvideos gemacht, also was ist die 5%-Hürde, wofür steht die SPD, was sind Erst- und Zweitstimmen. Also meine Zielgruppe sind eigentlich Erstwählerinnen und Erstwähler, wobei viele Erklärungen natürlich auch für ältere Menschen als irgendwie 18 noch sehr interessant sind. Und ich gebe auch ehrlich zu, also ich habe da auch noch mal total viel gelernt oder zumindest aufgefrischt, ne, wenn man so Erklärvideos macht. Außerdem habe ich Interviews geführt. Ihr seht es hier schon. Wir hatten die beiden Kanzlerkandidaten und die Kanzlerkandidatin zum Beispiel im Interview, wirklich exklusiv für TikTok. Das war natürlich ein tolles Erlebnis. Und ich sorge natürlich auch ein bisschen so für Unterhaltung, zeige so ein bisschen Einblicke ins Redaktionsgeschehen, was eben so bei TikTok gut funktioniert. Das Ganze unter dem Hashtag Lernen mit TikTok. Wir waren da auch Teil einer offiziellen Initiative der Plattform und sorgen eben hauptsächlich für Lerninhalte rund um Politik. Wie läuft's? Wir sind am 1. Februar 2021, habe ich das erste Video veröffentlicht. Inzwischen haben wir so knapp 70.000 Followerinnen und Follower. Unsere Videos wurden mehr als 1.100.000 Mal geliked und unser erfolgreichstes Video haben 3 Millionen Menschen gesehen. Also es gibt mehrere Videos mit Millionen Reichweite. Das Beste waren eben 3 Millionen. Das war, Spoiler, Christian Lindner. Das heißt, mich hat auch nicht so überrascht dann das Ergebnis der Erstwählerinnen und Erstwähler bei der Wahl. Weil bei TikTok hat man schon absehen können, dass die FDP da ganz gut im Kurs ist. Ja, und mit diesen Zahlen sind wir eben einer der erfolgreichsten journalistischen TikTok-Kanäle in Deutschland. Jetzt natürlich die Frage, warum machen wir das? Warum ausgerechnet TikTok? Eigentlich sind wir ja ein Printmedium. Aber ich meine, euch muss ich es wahrscheinlich nicht erzählen. Es ist eben die weltweit führende Plattform für Kurzvideos. Mehr als 2 Milliarden Nutzerinnen und Nutzer weltweit, davon allein mehr als 100 Millionen täglich in Europa. Und das Besondere ist neben dieser extrem wachsenden großen Zielgruppe, dass es sehr, sehr junge Menschen sind. Also man sagt hauptsächlich zwischen 14 und 25, oft auch noch jünger. Auch die ältere Nutzergruppe wächst. Und es ist halt wirklich so Gen Z, also deren Plattform für die Jungen. Und genau deswegen, ach so, was ich euch noch zeigen will, ich finde, das ist sehr eindrückliche Zahlen. Man sieht auf dieser Grafik, ganz rechts auf diesem Balken, dass 86% der TikTok-Userinnen und User kein Twitter haben. Das finde ich jetzt noch wenig überraschend. Man weiß ja, dass Twitter eher was für Journalistinnen, Journalisten, Politikerinnen, Politiker ist und auch eher eine ältere Zielgruppe. Aber was interessant ist, sind die beiden mittleren Balken, und zwar mehr als die Hälfte der TikTok-Userinnen und User hat auch kein Facebook mehr und ein Drittel hat kein Instagram. Und das finde ich einfach so interessant, weil ganz oft Kolleginnen und Kollegen oder auch Politikerinnen und Politiker, die ich so ein bisschen dann, mit denen ich über das Thema rede, die sagen, ja, wir machen ja was für die junge Leute, wir machen ja Instagram oder Facebook. Und dann sage ich halt, ja gut, die ganz Jungen kriegt man da halt auch nicht mehr, ne? sieht man, finde ich, an den Zahlen ganz gut. Die sind jetzt wirklich nur noch bei TikTok. YouTube auch, sieht man. Aber ja, Insta und Facebook ist wirklich schon eher was für die Älteren wie uns. So, und das ist eben genau der Grund, warum wir da sind. Ja, also wir wollen genau diese junge Zielgruppe erreichen und auch verstehen. Wir wollen diese Plattform begreifen. Wir wollen wissen, warum funktioniert die so gut? Warum funktionieren bestimmte Inhalte da so gut? Und ich glaube, das findet man am besten raus, wenn man eben dort ist. Und dann wollen wir auch Vertrauen schaffen. Wir wollen, dass diese jungen Leute uns da sehen und merken, okay, die machen seriösen, neutralen Journalismus. Wir können uns auf die verlassen. Und das Ganze trägt natürlich zur Brand Awareness bei. Also wir machen uns nicht vor, dass jemand uns bei TikTok sieht und danach ein Zeitungsabo bei der WAZ abschließt. Das wäre sehr schön, aber es wäre wahrscheinlich zu schön, um wahr zu sein. Ja, wird nicht vorkommen. Aber wir wollen eben, dass sie den Namen Funke mit was Positivem verbinden. Und dann werden die vielleicht in 10 Jahren unsere Abonnenten oder werden auf andere Art und Weise mit uns zu tun haben. Und für mich als junge Journalistin ist TikTok halt mega Ding, um diese neue Form des Journalismus zu erlernen. Wobei ich zeitgleich sagen muss, dass es gar nicht so eine neue Form ist. Denn Inhalte auf den Punkt zu bringen, komplexe Themen irgendwie zusammenzufassen, ja, dabei zu unterhalten, Spannungsbogen aufzubauen, Leute zu catchen, auf Zielgruppenebene irgendwie zu denken, das sind Skills, die heute meiner Meinung nach jeder Journalist und jede Journalistin beherrschen muss. Und TikTok ist da einfach nur eine harte und sehr gute Schule für. So, und dann zuletzt wollen wir eben Pioniere sein. Wir waren eines der ersten Medienhäuser auf der Plattform. Und das ja, ist oft ein Vorteil, das wisst ihr wahrscheinlich selbst, wenn man bei Social Media früh dabei ist. Wie mache ich das Ganze? Ich bin Moderatorin dieses Kanals, Gesicht des Kanals, aber ich mache auch quasi alles andere, also ich mache das Konzept und so weiter. Ich produziere ca. 12 Videos pro Monat, manchmal eins mehr, manchmal eins weniger, aber eigentlich so im Schnitt 12 Videos, das heißt 3 pro Woche. Ich persönlich mache es so, dass ich an mindestens 2 Tagen pro Monat eben vordrehe. Zum Beispiel gestern hatte ich wieder Drehtag. Vorher bereite ich eben dann alle Texte vor, nehme mir mehrere Outfits mit, damit ich nicht immer das Gleiche anhabe. Und dann drehe ich eben 12 Videos an einem Tag, was super, super anstrengend ist. Und dann danach werden die eben noch geschnitten. Da hilft mir eine freie Mitarbeiterin. Also ich schneide auch selbst, aber wir teilen uns das so ein bisschen, weil das wirklich die größte Herausforderung oder nee, die größte zeitliche, am zeitintensivsten so ist der Schnitt. Zumindest so wie wir schneiden, weil wir halt viel auch mit Effekten und so machen, einfach auf diesem TikTok-Style. Und dann besuche ich natürlich noch zusätzlich Veranstaltungen, führe dann dort die Interviews und so weiter. Ja, ich mache alles mit dem Smartphone, ist vielleicht auch ganz interessant. Also wir filmen mit dem Smartphone, ich schneide auf dem Smartphone und ich lade es vom Smartphone aus hoch. Das heißt, ich brauche quasi überhaupt kein anderes Gerät außer mein Mikro. Und was natürlich auch noch hinzukommt, ist das Community Management. Was könnt ihr euch vorstellen, wenn so ein Video viral geht und wir 10.000 Kommentare haben, dann sehr, sehr anstrengend sein kann auch. Und was natürlich auch rund um die Uhr passiert. Weil wenn jemand eben samstags nachmittags was kommentiert und es ist, geht nicht, ist Hetze, Hass, dann möchte ich, dass es genauso schnell aussortiert wird, wie wenn das während meiner Arbeitszeit passiert. Und deswegen könnt ihr euch vorstellen, gucke ich doch ziemlich oft auf mein Firmenhandy und habe das im Blick. Herausforderungen könnt ihr euch also vorstellen. Es ist sehr, sehr zeitaufwendig. Ich selbst kenne mich auch ganz gut mit Insta aus, bin auch privat viel bei Instagram. Und ich glaube, auch das wird oft unterschätzt, wie viel Zeit so ein Post oder eine Story kostet. Aber TikTok ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Diese neue Zielgruppe ist natürlich auch eine Herausforderung, also sich auf die einzulassen. Auch ich bin natürlich teilweise mehr als 10 Jahre älter als diese typische Zielgruppe und muss mich da erstmal auf deren Humor und deren Sprache einlassen. Gerade weil die auch eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne haben, das wissen wir ja alle. Fast alle Videos werden mobil abgespielt, auch das muss man natürlich bei der Produktion beachten. Und was gerade jetzt für mich, die ich ja politische Inhalte erkläre, besonders herausfordernd ist, ist eben, dass ich diese komplexen Themen vereinfachen muss, weil ich nur eine Minute Zeit habe. Also die meisten von euch werden wissen, dass man inzwischen bei TikTok auch 3-minütige Videos hochladen kann. Allerdings macht das niemand, weil es ist eine Kurzvideo-App. Und es geht ja auch um die Watchtime, also wie lang bleiben die Leute dran. Und die bleiben keine 3 Minuten dran. Deswegen so kurz wie möglich. Und das ist bei politischen Inhalten manchmal gar nicht so leicht. Und der Algorithmus ist auch noch so eine Sache für sich. Da könnte man eine ganze Vorlesung drüber machen, den zu verstehen. Ja, keine Ahnung. Manchmal denke ich, ich habe es durchblickt so und dann kommt wieder irgendwie ein Video, was viral geht, was ich nie gedacht hätte oder andersrum. Und ich denke mir, okay, vielleicht habe ich ihn doch noch nicht verstanden, diesen Algorithmus. Aber es gibt natürlich auch Vorteile, sonst wären wir nicht da. Und das ist, dass dieser seltsame Algorithmus eben auch zu Millionenreichweite verhelfen kann. Und zwar relativ unabhängig davon, wie viele Follower man hat. Und es macht halt gerade am Anfang mega Spaß, weil bei Instagram, wenn man da was hochlädt und man hat erst 100 Follower, dann kann man fast keine Reichweite generieren. Während bei TikTok eben dieser Algorithmus so besonders ist, dass man immer wieder die Chance hat, in den Feed von noch unbekannten Leuten zu kommen. Und so, wenn man gute Inhalte produziert, kommen die eben auch an den Mann oder an die Frau. Und das ist natürlich großartig. Und diese junge Zielgruppe, die ich eben bei Herausforderungen genannt habe, ist natürlich auch ein Vorteil, weil, ich habe es schon gesagt, man die nirgendwo sonst so gut kriegt. Es ist eine sehr kreative Plattform. Ich weiß nicht, wie viele von euch selbst TikTok nutzen, aber es gibt da ja Filter, Sounds, Effekte. Ich bin immer wieder selbst total beeindruckt und begeistert, was da alles an Inhalten aufploppt auf diesem Feed. Und es macht einfach Spaß, da dabei zu sein. Und was auf jeden Fall auch ein Vorteil ist, ist das Interesse der Medienbranche und auch der Politik. Also mit einem Insta-Kanal hätte ich niemals so viel Aufmerksamkeit bekommen dieses Jahr, weil das einfach schon so viele machen und beherrschen. Und selbst wenn ich irgendwie die Politikerinnen und Politiker wie Armin Laschet und Olaf Scholz anfrage, sind die sehr interessiert, wenn sie TikTok hören, weil sie wissen, oh, da kriege ich die ganz Jungen und ich selbst bin noch nicht in der Lage, TikTok zu machen, also gehe ich doch dort zum Interview. Und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil.
Es gibt also mehrere gute Gründe, sich mit dem Potenzial von TikTok auseinanderzusetzen. Doch komplexe Themen für eine neue Zielgruppe mit eigenem Humor, eigener Sprache und viel kürzerer Aufmerksamkeitsspanne aufzubereiten, bleibt eine anspruchsvolle Herausforderung. Wer mehr über die Interviewreihe Du hast die Wahl von Amelie Marie Weber erfahren möchte, wird auf ihrer Homepage fündig. Die lautet ameliemarieweber.com. Und das war's für heute vom Podcast der Journalistik und Kommunikationswissenschaft Hamburg. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.